Ja, kann so mal so starten. Wir haben ja in dieser Themenreihe 500 Jahre Reformation, haben wir gefragt, was bedeutet es oder was heißt es eigentlich, evangelisch zu sein? Und ich möchte noch einen Schritt weiter gehen, was heißt es eigentlich, badisch zu sein, uniert zu sein? Die evangelische Landeskirche in Baden, die ist seit 1821 eine unierte Union, eine unierte Kirche, und das heißt, dass sowohl lutherische als auch reformierte Überzeugungen da zusammengekommen sind. Und das gewährt dann auch den Gemeinden diese berühmte badische Freiheit. Theologische Erkenntnisse, die haben immer natürlich auch was mit der Biografie eines Menschen zu tun. Und nach Martin Luther, nach Johann Calvin beschäftigen wir uns also heute mit Zwingli. Ich möchte es mal so sagen, einem der schillerndsten Reformatoren, und zwar eben aus der reformierten Tradition. Ja, Luther, lutherisch, klar, Calvin, Zwingli, reformierte Tradition. Aber wie gesagt, in Baden kommt eben nun auch beides irgendwo zusammen. Aber schauen wir uns zunächst mal diesen Lebensweg von Ulrich Zwingli an. Ulrich, später wurde auch Huldrych genannt, er wird am Neujahrstag 1484 wird er im schweizerischen Toggenburg geboren. Er ist also gerade mal 7 Wochen jünger als Martin Luther. Der Vater, ebenfalls mit Vornamen Ulrich, war ein Ammann, ein gewählter, ein ehrenamtlicher Bürgermeister. Und zwar, er konnte sich deswegen das leisten, dieses ehrenamtliche Bürgermeisteramt, weil seine Familie recht vermögend war. Die Landwirtschaft hat ziemlich viel abgeworfen und vor allem war es auch so, es gingen da über die Alpen natürlich auch der Reiseverkehr über den Pass und da gab es eine ganze Menge Möglichkeiten, sozusagen auch mit Bewirtung, mit den Touristen eine einträgliche Einnahmequelle. Der Uoli, wie ihr die Mutter ihn genannt hat, er kommt dann mit 6 Jahren zu seinem Onkel an den Walensee. Und dieser Onkel, der ist Priester, katholischer Priester, und der schickt dann den 10-jährigen Uli nach Basel zur Schulausbildung und er kommt dann auch nach einiger Zeit nach Bern in die Lateinschule. Und dann beginnt das Studium. Er studiert in Wien, er studiert in Basel und dort wird er vom Humanismus geprägt. Er hat allerdings auch ein großes musikalisches Talent. Mit Geige, Laute, Flöte, Waldhorn, Hackbrett und Gesang hat er die Zuhörer verzaubert. Und Berner Mönche haben das entdeckt, seine musikalische Gabe, und sie wollten ihm eigentlich eine Kantorenstelle anbieten. Und er wäre auch um ein Haar Musiker geworden. Später allerdings bricht er völlig damit. Und später sagt er einmal sogar, er möchte keinen Singsang mehr in den Gotteshäusern. Er geht sogar so weit, dass er die Orgelmusik und den Kirchengesang aus dem reformierten Gottesdienst raus verbannt und sagt, nur noch das Wort Gottes und die Predigt sollen einen Platz im Gottesdienst haben. Mit 22 Jahren macht er seinen Magister der freien Künste und dann fängt er an, Theologie zu studieren, aber er schließt dieses Theologiestudium nicht ab, sondern er gibt das Studium auf, und da muss man genau hinhören, er gibt das Studium auf zugunsten des Priesteramtes, weil damals war das Theologiestudium überhaupt keine Voraussetzung fürs Priesteramt. Er wird also Priester. Und zwar wird er dann 1506, wird er geweiht zum Priester. Er bekommt eine Stelle in Glarus und wirkt dort 10 Jahre. Und zwar wirklich als richtig überzeugter Katholik. Er kauft für die Gemeinde sogar einen angeblichen Splitter vom Kreuz Jesu als eine Reliquie und lässt sozusagen sogar eine Kapelle dafür bauen. In der gleichen Zeit fängt er an, weiter zu studieren. Er bringt sich selbst Griechisch bei. Er lernt das griechische Neue Testament auswendig. Und er liest die Schriften der Kirchenväter, vor allem von Augustinus und Hieronymus. Zweimal begleitet er als Feldprediger die Glarner Söldner, immer auf der Seite päpstlicher Truppen gegen Frankreich. Die heutige Schweizer Garde im Vatikan, das ist noch so ein bisschen so ein Überbleibsel dieser Soldatenverkäufe. Aber er erlebt 1515 die Schlacht von Marignano. Da gab es eine große Niederlage für die Eidgenossen. Und nach den schlimmen Erlebnissen, die er dann Krieg gemacht hat, ändert er da auch völlig seine Meinung und er wird ein entschlossener Gegner gegen das Söldnertum. Dann kommt er 1516, kommt er als Pfarrer ins Kloster Einsiedeln, schon damals ein berühmter Wallfahrtsort. Aber er merkt, dass in diesem Kloster oder in diesem Wallfahrtsort vieles geistlich im Argen liegt. Es gibt nur zwei Mönche in diesem ganzen Kloster. Und der Vorsteher des Klosters, der lebt im Vorarlberg auf seinem Jagdschloss. Und er merkt, hier ist einiges faul, hier läuft manches schief. Der Glaube und das Leben der Menschen, das stimmen überhaupt nicht überein. Und er entdeckt immer mehr Fehlentwicklungen in seiner katholischen Kirche, als er dann auch hört von dem Ablassprediger Bernhardin Samson, da fängt er an, auch den zu verspotten, ähnlich wie Luther das getan hat mit Johann Tetzel. Beide Reformatoren, Luther wie Zwingli, sie haben ja vor allem im Ablass einen zentralen Kritikpunkt gegen die römische Kirche entdeckt, weil sie gemerkt haben, das kann ja nicht sein, dass der viel Geld hat, sich quasi da in den Himmel hineinkaufen kann. In Einsiedeln, da macht er weiter sein Studium, sein Selbststudium und er war ja sozusagen bis dahin katholischer Priester und da gehörte ja die verschiedenen Versprechen dazu, auch der Zölibat. Und er wollte eigentlich auch natürlich wirklich von ganzem Herzen als katholischer Priester leben, aber er ist am Zölibat gescheitert. Und das hat ihm schwere Gewissensbisse eingebracht. In einem Brief an einen Freund wehrt er sich gegen den Vorwurf, er habe in Einsiedeln eine Jungfrau geschwängert. Gleichzeitig aber gibt er zu, dass er das Keuschheitsgelübde übertreten hat. An seiner alten Stelle in Glarus sagt er, sei er nach einem Ausrutscher keusch geblieben. Aber jetzt kommt Zitat, in Einsiedeln aber nicht mehr länger als ein Jahr. Da ich eben in Einsiedeln niemanden fand, der diese Lebensweise mit mir teilte, wohl aber nicht wenige, die mich verführten. Immerhin, er verschweigt sein Scheitern nicht. Und dann später, am 2. April 1524, wird er Anna Reinhardt heiraten, die ihm zuvor bei seiner schweren Pesterkrankung, die ihn da gesund gepflegt hat, und die beiden bekommen 4 Kinder. Dann geht er als Priester an das Zürcher Großmünster. Da wird er gewählt und in den ersten 3 Jahren predigt er dort fast jeden Tag. Aber er predigt jetzt auf einmal evangelisch. Das heißt, er sagt, die Bibel soll wirklich Fundament, Orientierung, Richtschnur sein für alle religiösen Fragen. Und er wendet sich gegen all das, was er sagt, was nicht in der Bibel steht. Alle die Traditionen, die katholischen, alles, was er nicht in der Bibel findet, sagt er, das hat eigentlich keinen Platz. Das Wichtigste ist der Glaube an Jesus, wie die Bibel das beschreibt. Und man kann so sagen, die Reformation, gerade auch in Zürich, ist eine Frucht von fleißigem Bibelstudium. Und in seiner Polemik, da ist Zwingli dem Luther viel, viel ähnlicher wie Calvin. Haben wir ja gehört vor 14 Tagen, Calvin, das war der Gelehrte, der Feingeist, ähnlich wie Melanchthon. Zwingli, eher ähnlich wie Luther, er beschimpft zum Beispiel Rom als große Hure. Er warnt vor der heiligen Anrufung, vor Ablass, vor dem Beten zu Bildern und zur letzten Ölung, also zum Sterbesakrament, zur letzten Ölung hat er gesagt, man soll das Öl statt zur Krankensalbung besser zum Kopfsalat verwenden. Und er lehnt die Vorstellung ab von einem Fegefeuer und er lehnt auch die katholische Lehre ab, dass ungetaufte Kinder verdammt sind. 1522, ein Jahr nach dem Wormser Reichstag, wo ja Luther standhaft blieb bei seinem Glauben, da zeigt sich in Zürich, könnte man sagen, sozusagen der Durchbruch der Reformation. Aber maßgeblich sind hier zunächst mal gar nicht Kirchenleute, sondern der Stadtrat und einige Predigthörer. Und zwar, es gab natürlich klar viele kirchliche Traditionen, und zwar Traditionen, die auch wirklich per Gesetz festgeschrieben waren. Und dazu gehörte zum Beispiel das Fasten in der Passionszeit. Es war absolut verboten, in der Passionszeit Fleisch und Wurst zu essen. Und wer dagegen verstoßen hat und erwischt wurde, der wurde bestraft. Und jetzt passiert es mitten in dieser Fastenzeit, lädt der Buchdrucker Zwinglis, Christoph Froschauer, der lädt ein in der Passionszeit zu einem fröhlichen abendlichen Wurstessen in seiner Werkstatt. Und dieser Buchdrucker, wie Anhänger Zwinglis, er ist davon überzeugt, dass sozusagen, dass das, was in der Bibel steht, nicht mit dem übereinstimmt, was da in Traditionen gelebt wird. Der Zwingli kommt zufällig vorbei, wo die da alle sitzen da beim Wurstessen. Es heißt aber, dass er selber nicht mitgegessen hat. Aber egal, das Ganze wird natürlich publik und der Rat der Stadt verhängt Strafen. Zwingli versucht dann sozusagen diplomatisch da wieder das Ganze ein bisschen zu kitten und er hat dann eine programmatische Predigt gehalten, die geheißen hat von Erkiesen, von Freiheit der Speisen, von der Auswahl und Freiheit der Speisen. Aber diese Provokation, sie hat eben viel Staub aufgewirbt. Das ging dann bis zum Papst nach Rom. Und der Papst hat Zwingli dann ein Kanzelverbot erteilt. Und er hat den Rat der Stadt aufgefordert, Zwingli als Ketzer zu ächten. Aber der Stadtrat hat gesagt, nein, das machen wir nicht, sondern wir machen eine Diskussion. Theologen eingeladen, den zuständigen Bischof von Konstanz. Wir wollen öffentlich über diese Streitfragen diskutieren. Und dann findet das statt, 1523, und dann hat Zwingli dazu 67 Thesen veröffentlicht. Und zwar ein paar davon, ein Auszug davon, was ihm wichtig war. Er hat gesagt, Christus ist der alleinige Weg zur Seligkeit, zum Heil. Allein Christus. Nur Jesus Christus. Zweitens, von Menschen aufgestellte Lehren und Gesetze nützen nichts zur Seligkeit. Also gerade diese Sachen, ja, diese heiligen Verehrungen, Reliquien, Bußübungen, Ablasshand und alle diese Dinge hat er sozusagen verurteilt. Dann, alle, die menschliche Lehren dem Evangelium gleichstellen oder höher achten, sind im Irrtum. Wieder ganz klar, die Schrift ist das Entscheidende. Dann die Frage vom Abendmahl. Das Abendmahl ist kein Opfer für Gott, sondern es ist Erinnerung an das einmalige Opfer von Jesus Christus. Gegen diese Vorstellung, ja, bei jeder Eucharistie wird Christus neu quasi geopfert. Dann aber auch, alle Christenmenschen sind untereinander Geschwister und deswegen soll man keinen heiligen Vater nennen. So wurde der Papst genannt, ja. Ihr seid alle Brüder und Schwestern. Aber auch, es gibt keine besondere Priesterweihe, sondern den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen, das gilt allen. Alle haben den Auftrag. Und all das begründet er sozusagen eben mit den Aussagen aus der Bibel und er sagt, alles was nicht in der Bibel begründet ist, ist abzuschaffen. Und dann kämpft er auch, letztendlich auch daraus, gegen das Söldnerwesen, weil er Angst hat und hat gesehen, dass das auch für die Eidgenossen schwierig ist, dass sie politisch auch nicht mehr unabhängig sind, ja, wenn sie da immer Söldnerheere da quasi da vermieten, quasi für andere Konfliktparteien. Und er erinnert die Politiker daran, dass sie ja auch zu der christlichen Gemeinde doch eigentlich gehören und dass sie damit eine Verantwortung haben, auch als Politiker eine Verantwortung haben vor Gott. Und dann tritt Luther, und zwar vor allem zunächst mittels seiner Schriften ganz massiv in das Leben von Zwingli, und er schreibt dann: Luther und ich haben einen, das heißt denselben Glauben auf Christus Jesus und in ihn. Das erkennt er. Ein Kernunterschied allerdings ist vor allem das Verhältnis von Gesetz und Evangelium. Einfach gesprochen heißt es so: der Luther denkt grob, schlechtig, schwarz-weiß. Da ist einmal das Gesetz, das verdammt, und das ist das Evangelium, und das rettet. Und der Zwingli, der sagt, nein, da gibt's auch sozusagen noch ein paar Schattierungen. Er sagt, Gesetz und Evangelium, das ist nicht nur ein Gegensatz, sondern er sagt, das Gesetz ist auch insofern Evangelium, gute Nachricht, als es uns anreizt zum guten Leben, dass es uns hilft, ein gutes, ein heiliges Leben zu führen. Also er macht da ein bisschen mehr Abstufungen, nicht ganz so wie Martin Luther. Durch die Zusammenarbeit von Zwingli und dem Stadtrat wird dann innerhalb von 2 Jahren die Reformation in Zürich durchgeführt. Und das heißt dann, der Zwang zum Fasten wird abgeschafft. Wallfahrten werden gecancelt, wie man so schön sagt, keine Heiligenverehrung mehr, Heiligenbilder weggeräumt, Zölibat abgeschafft, Klöster aufgehoben. Und ich habe es vorhin gesagt, und im Gottesdienst steht jetzt wirklich Bibel und Predigt im Mittelpunkt. Das Abendmahl, nicht jeden Sonntag Messe, Eucharistie, sondern nur noch 4-mal im Jahr. Und zwar nach evangelischer Weise eben mit Brot und Wein. Und dann entsteht eine Ausbildungsstätte, könnte man sagen, die sogenannte Prophezei, wo man Nachwuchs heranbildet. Und dort entsteht dann auch die Zürcher Bibel, die es ja auch bis heute in verschiedenen revidierten Übersetzungen gibt. Die Reformation hat Auswirkungen. Was in Zürich passiert, strahlt auf die ganze Schweiz aus. Es kommen Besucher nach Zürich, um sich das anzuschauen. Zwingli verschickt seine Predigten, seine Bücher an Freunde, und nach schließen sich immer weitere Kantone an. Bern, St. Gallen, Schaffhausen, Basel, Graubünden, Appenzell. Aber es gibt natürlich dann auch Widerstand. Und zwar die Innerschweizer Kantone, die verteidigen ihren katholischen Glauben. Und gibt solche Spannungen, dass das wirklich sozusagen zu Auseinandersetzungen kommt, zu massiven Auseinandersetzungen. 1529 bricht ein Krieg aus. Reformierte Katholiken auf der anderen Seite stehen sich gegenüber. Der Luzerner Landamtmann Hans Ebel, der kann einen Kompromiss vermitteln, aber der Friede hält nur 2 Jahre. Wenn Martin Luther Seelsorger war und Berater, dann war Zwingli Berater und Politiker. Und zwar nach vielen innenpolitischen, kirchenpolitischen Machtkämpfen, da sehen wir ihn dann doch wieder, später 1531 wieder als Feldprediger, und zwar in der Schlacht zu Kappel. Zwischen Zürichsee und Zugersee treffen 2000 Evangelische auf 8000 Katholische. Und es gibt ein Gemetzel, furchtbares Gemetzel, wo dann die Evangelischen mit 2000 zu 8000 unterlegen sind natürlich. Zwingli wird verwundet, und als er quasi schon im Sterben da liegt, da sind dann die fanatischen Gegner aufgetaucht. Sie haben ihn aufgefordert, er soll Maria anrufen und die Beichte ablegen, aber als er das verweigert, haben sie ihn dann getötet. Man hat seinen Leichnam gevierteilt und verbrannt, Und Zwinglis letzte Worte waren: Ob sie gleich den Leib töten, vermögen sie doch die Seele nicht zu töten. Es war natürlich für die Reformierten zunächst ein großer Rückschlag, aber dann führte der Nachfolger Zwinglis, Heinrich Bullinger, die Reformation dann in Zürich fort, genauso wie Calvin in Genf und in vielen anderen Städten. Was ist nun das Erbe der Reformatoren? Was können wir auch von Zwingli lernen? Und da sind mir vier Akzente sind mir da wichtig. Und zwar erstens, Reformation erwächst aus der Bibel. Die Reformation hat ihren Ausgangspunkt in der Bibel. Das war bei Luther so in seinem Studium, ja, vor allem im Römerbrief. Das war bei Zwingli so, das ganze griechische Testament auswendig lernt. Aus der Beschäftigung mit der Bibel, da kommt die Reformation. Und Sie merken auf einmal, das, was da eigentlich in der Bibel steht, das hat nichts mit unserem kirchlichen Leben mehr zu tun. Da stimmt was nicht. Das Heil hängt nicht an Wallfahrten, das hängt nicht an guten Taten. Man kann nicht versuchen, selber seine Sünden abzuarbeiten oder auszubügeln, sondern man kommt nur in den Himmel durch den Glauben an Jesus Christus. Ihm vertrauen. Und die Reformatoren ist klar, damit, wenn das Volk das erkennen will, müssen sie die Bibel lesen können. Und deswegen war es beiden wichtig, dass die Bibel übersetzt wird in die Sprache der Menschen in der damaligen Zeit. Nur dann, wenn die Menschen selber in der Schrift lesen können, können sie das beurteilen. Sie haben erkannt, wenn der Glaube echt und authentisch werden soll, dann müssen wir zurück zur Bibel. Und das gilt auch, denke ich, für uns heute. Sonst betreiben wir Kirchenkosmetik. Wir können noch so viele neue Lieder singen, wir wollen. Wir können alle möglichen Ideen uns ausdenken, wie man noch mehr Leute in die Kirche bringen kann. Erneuerung kommt immer aus der Beschäftigung, dem Umgang mit der Bibel. Das ist das Erste. Reformation erwächst aus der Bibel, aus der Schrift. Das Zweite, Reformation ist auch politisch. Und zwar natürlich zuerst das Seelenheil, klar, aber Zwingli ging es nicht nur ums persönliche Seelenheil, sondern er hat immer auch gesagt, ich habe immer auch die Gemeinde und auch die Gesellschaft im Blick. Gottes Geist wirkt nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern er pfeift durch die Gassen und auf die Plätze und auf den Straßen. Gottes Geist will die Welt verändern, die Menschen verändern. Und Glaube hat immer Auswirkungen auf das gemeinsame Zusammenleben, im Kleinen und im Großen. Glaube ist politisch. Und das heißt auch, die von Gott geschenkte Freiheit verändert auch eine Gesellschaft als Ganzes. In Klammer gesagt, das haben wir vor 14 Tagen gesehen bei Calvin. Er hat dann natürlich den Bogen ein bisschen überspannt. Er hat ja dann gemeint, wer kann schon aus Genf quasi das himmlische Jerusalem machen. Aber wir sind immer noch Sünder. Aber Reformation ist politisch. Und das Dritte, Reformation hat auch Schattenseiten. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, die Reformationen bei all ihren großen, wichtigen Verdiensten. Es waren Menschen. Und es waren Menschen mit Sünden, mit Fehlern, mit Schwächen. Es ist auch hochproblematisch zum Beispiel, wie Zwingli gegen seine Gegner teilweise in Zürich vorgegangen ist. Da gab es zum Beispiel Anhänger, die gesagt haben, nur die Erwachsenentaufe ist eine gültige Taufe. Täuferbestrebungen, Glaubenstaufe. Und diese Leute, die das jetzt propagiert haben, nur die Glaubenstaufe ist die richtige biblische Taufe, die wurden auch von Zwingli und von dem Rat der Stadt verfolgt. Und als der Anführer der Täufer Felix Manns, als der dann abgelehnt hat, die Kindertaufe in Zürich, da wurde er mit der Zustimmung Zwinglis im Fluss Limmat in einem Eisenkäfig ertränkt. Und auch die theologischen Auseinandersetzungen zwischen Luther und Zwingli waren kein Ruhmesblatt. Da ging es vor allem ganz stark um das Verständnis vom Abendmahl. Philipp von Hessen, der hat 1529 die bedeutenden Theologen der evangelischen Seiten an einen Tisch geholt und er wollte sozusagen, dass die Evangelischen sich irgendwo sozusagen auf einen Nenner einigen können, dass sie eine politische Koalition quasi bilden können gegen die Katholischen. Aber dann treffen Luther und Zwingli aufeinander und beim Abendmahl gibt es keine Einigung. Zwingli hat gesagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut, das ist nur symbolisch gemeint, das ist nur eine Erinnerung. Wir erinnern uns, dass Jesus Leib und Blut geopfert hat, aber es ist nur eine Erinnerung, gar nicht mehr. Luther hat gesagt, nein, es ist nicht nur eine Erinnerung, sondern wenn es im Abendmahl heißt, das ist mein Leib, Christi Blut, dann ist das wirklich geistlich gesehen, aber auch wirklich Christi Leib und Blut. Und im Abendmahl tun wir uns nicht nur an irgendwas erinnern, sondern im Abendmahl geschieht wirklich Versöhnung, Vergebung. Und es gab keine Annäherung zwischen den beiden. Zwingli hat nachher einmal über Luther gesagt, Luther sei ein Christoborus, ein Christusfresser. Und die Folge war eben Uneinigkeit. Und das hat auch letztlich dazu geführt, zu einer Kleinstaaterei in Europa und damit auch eine Schwächung der Evangelischen, wie gesagt, in Mitteleuropa. Es gab dann die Reformierten und da gab es die Lutheraner. Und ich habe es ja vorhin gesagt, Badische Landeskirche, aber das war viel später, 1821. Da hat man dann quasi die Traditionen vom Lutherischen und vom Reformierten zusammengeführt, eine unierte Badische Landeskirche. Aber auf der anderen Seite, Schattenseiten ja, aber eben auch Ehrlichkeit. Gerade bei Zwingli wird es deutlich, das Eingeständnis, dass er versagt hat an verschiedenen Punkten, dass das nicht immer so in Ordnung war, dass er schuldig geworden ist und dass er Gott um Vergebung gebeten hat, das erinnert ganz stark an den David aus dem Alten Testament. Diese Gewissheit, Gott schenkt mir Vergebung, schenkt mir Gnade, schenkt mir Barmherzigkeit, macht's auch mit mir Sünder recht. Und schließlich Erbe der Reformation, das vierte. Reformation ist eine andauernde Aufgabe. Das ist ja immer so eine Gefahr bei so Reformationsgedenken, dass man da quasi sich erinnert, was hat man damals alles erkannt, was hat man alles gemacht und dann findet man das schön. Und man vergisst aber völlig, was sind die Aufgaben heute für uns heute. Und deswegen gibt es hier einen berühmten Satz von diesem Theologen Claus Douglas, der gesagt hat, wenn wir das, was die Väter taten, das sind jetzt die Reformatoren gemeint, ja? Also wenn wir das, was die Reformatoren taten, so tun, wie es die Reformatoren taten, dann tun wir nicht mehr das, was die Reformatoren taten. Also, ich mache das an einem Beispiel deutlich. Luther und Zwingli, sie haben erkannt, die Menschen müssen die Bibel lesen können. Sie haben die Bibel übersetzt. Ja, Luther ins damalige Deutsch, Zwingli ins Zürideutsch. Aber wenn wir sozusagen, wir können jetzt nicht sagen, wir müssen jetzt dieses, was die gemacht haben, diese Bibel, das ist jetzt sozusagen unser Evangelium. Wenn Sie heute eine Ausgabe lesen von Martin Luther damals, der würden Sie kaum verstehen, dieses mittelalterliche Hochdeutsch, Zürideutsch schon gar nicht. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, immer wieder in jeder Generation zu fragen, was müssen wir daraus lernen? Und das heißt, man hat eben auch erkannt, man muss die Bibel immer wieder ins jeweilige Deutsch anpassen, sozusagen übertragen. Man muss die Bibel immer wieder der aktuellen Sprache anpassen. Und deswegen gibt es ja auch zum Glück so viele Bibelausgaben, gerade auch im heutigen Deutsch. Das Erbe der Reformatoren, das ist die Aufforderung zum eigenen Glauben und zum eigenen Denken. Und eben diese Einsicht, jede Generation muss immer wieder neu fragen, was ist für uns heute dran? Wie müssen wir heute das Evangelium von Jesus so verkündigen, dass es die Menschen verstehen? Das war ja immer der Punkt. Wie muss das Evangelium verkündigt werden, dass die Menschen das verstehen? Und da gilt, denke ich, auch die aus dem 17. Jahrhundert stammende Formel Ecclesia Semper Reformanda. Die Kirche ist immer zu reformieren. Immer wieder zu reformieren, bis auf den heutigen Tag. Und es ist auch unsere Aufgabe, dass wir uns diese Gedanken machen. Wie muss das weiterentwickelt werden? Auch Gottesdienst weiterentwickelt werden, Musikstile weiterentwickelt werden, neue Formen von Gemeindearbeit. Allerdings immer auch mit diesem Hintergrund oder auf diesem Basis dieser vier Haupterkenntnisse der Reformatoren. Das Entscheidende ist allein die Gnade. Es ist ein Geschenk Gottes, der Glaube. Allein Christus, nur Christus rettet uns und erlöst uns. Allein der Glaube, es ist nur der Glaube, das Vertrauen zu ihm, das rettet. Und die Basis allein die Schrift. Und alle reformatorischen Mitstreiter sagen Amen.